Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Deshalb sind wir heute hier, um uns zum Kreuz führen zu lassen von Jesus. Um neu zu verstehen und uns von ihm zeigen zu lassen, was seine Liebe eigentlich bedeutet. Und ich hoffe, deshalb hast du dich auf den Weg gemacht hier in die Matthäusgemeinde an diesem Karfreitag. Auch ihr am Bildschirm. Ich hoffe, das ist der Grund, weshalb ihr eingeschaltet habt und hier seid. Heute in diesem Gottesdienst, den wir feiern, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe, sie steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und es gibt einen Psalm, den ich uns zu Beginn lesen möchte. Psalm 22. Ich werde ihn nicht ganz lesen, aber ich werde doch einen großen Teil aus diesem Psalm lesen. Deswegen dürft ihr gerne sitzen bleiben. Psalm 22, die Verse 2 bis 9, 12, 16, 19 und 20. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Ich aber bin kein Mensch mehr. Nur noch ein Wurm, zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten, er soll ihm helfen, anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Bleib mir doch jetzt nicht fern. Die Not ist so bedrohlich nah und da ist niemand, der mir hilft. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los, wer mein Obergewand bekommen soll. Du aber, Herr, bleib nicht fern von mir. Du bist doch meine Kraft. Schnell, komm mir zu Hilfe. Vielleicht hast du beim Hören gedacht, warte mal, die Worte kenne ich doch. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Vers aus Psalm 22, der taucht auch auf in den Evangelien, in Matthäus 27, 46 und Markus 15, 34. Das sind die Worte, die Jesus gebraucht, als er am Kreuz hängt und dem Tod ins Auge sieht. Eli, Eli, Lema, Sabachthani, so wie es im Aramäischen heißt. Diese Worte aus Psalm 22, die schreit Jesus heraus mit dem letzten bisschen Stimme, die er eigentlich schon gar nicht mehr hat, weil er am Kreuz hängt und kaum atmen kann. Und der Grund, warum Jesus diesen Psalm, diese Worte zitiert ist, weil er sagen möchte, dieser Psalm 22, der ist eine Vorausschau auf mich. Dieser Psalm 22 ist wie ein Skript für die Szenen seines Sterbens. Vielleicht hast du das auch gedacht, als du das gerade hörtest. Diese absolute Verlassenheit, die Jesus erlebt, als er am Kreuz hängt. Dieser Schrei des Schmerzes, den ich gerade gar nicht so rüberbringen konnte, wie er aber aus den Worten heraus rüberkommt. Aber Jesus gebraucht die Worte aus Psalm 22 ganz bewusst, weil er auch sagen möchte, in aller Verlorenheit, in all dem Schmerz, mit diesen Worten sagen möchte, alles, was geschieht in diesem Moment am Kreuz, geschieht nach dem Plan des Vaters. Geschieht im Gehorsam zu ihm. Geschieht, damit sich dieser Plan, diese Verheißung bewahrheitet. Deshalb diese Worte von Jesus, deshalb dieser Psalm zu Beginn dieses Gottesdienstes. Und in diesem Gottesdienst soll es darum gehen, dass wir diesen Schmerz, dieses Leid von Jesus neu begreifen. Aber mein Wunsch für dich ist nicht, dass du bedrückt nach Hause gehst, sondern dass du neu verstehst, er hat es für dich getan. Er hat es für dich getan. Jesus ist hier, er ist auferstanden. Er, der das gesprochen hat, das erlebt hat, ist hier. Und er möchte dir begegnen. Und ich möchte ihn einladen zu Beginn dieses Gottesdienstes, dass er kommt und dir begegnet. Mit seinem Schmerz, mit seiner Verlassenheit, mit seiner Verlorenheit, kommt in deine Verlorenheit, in deine Verlassenheit, um zu retten. Lasst uns zu ihm kommen, im Gebet. Jesus, wir schauen auf dich und wir schauen auf das Kreuz, an das du gegangen bist. Und wir lesen diese Worte, die du ausgeschrien hast mit dem letzten bisschen Stimme, was du hattest. Diese Verlassenheit, sogar der Vater im Himmel, der sich abgekehrt hat von dir. Und Jesus, wir wollen heute in diesem Gottesdienst neu begreifen, was dir widerfahren ist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns das spüren lässt, mitfühlen lässt, dass du uns ganz nahe kommst, auch mit deinem Leid, auch mit deinem Schmerz. Und Jesus, wir bitten dich aber darum, dass du das tust, damit wir verstehen, wie sehr du uns liebst. Damit wir verstehen, wie sehr du retten wolltest. Und so komm du uns nah. Jedem Einzelnen hier. Du siehst jeden von uns. Du siehst den, der einfach, weil Ostern ist, sich gedacht hat, ich gehe mal in den Gottesdienst. Und du siehst den, der immer herkommt und an dich glaubt. Und an dieses Kreuz glaubt. Und wir bitten dich, so wie wir gerade sind, begegne uns. Heiliger Geist, mach du uns verständig. Lass uns deine Gegenwart erfahren in diesem Gottesdienst. Wir laden dich ein. Amen.
Gegen Tagesanbruch versammelten sich die führenden Männer des Volkes sowie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Jesus wurde diesem Hohen Rat vorgeführt und sie fragten ihn, sag uns, ob du der Christus bist. Doch Jesus erwiderte, wenn ich es euch sagte, würdet ihr mir doch nicht glauben. Und wenn ich euch eine Frage stellte, würdet ihr mir nicht antworten. Aber bald kommt die Zeit, in der der Menschensohn neben der Rechten des allmächtigen Gottes sitzen wird. Da riefen sie alle, dann behauptest du also, Gottes Sohn zu sein? Und er erwiderte, ihr sagt es selbst, ich bin es. Wozu brauchen wir da noch Zeugen, schrien sie. Wir haben es ihnen selbst sagen hören. Daraufhin führte der gesamte Hohe Rat Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter, und brachten ihre Anklage vor. Dieser Mann verführt das ganze Volk. Er sagt, sie sollen dem Kaiser keine Steuern zahlen. Und er behauptet, der Christus ein König zu sein. Pilatus fragte Jesus, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, ja, du sagst es selbst. Pilatus wandte sich an die obersten Priester und an die Menge und sagte, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Doch sie bestanden drauf. Sie sagten, wo er auch hinkommt, versetzt er das Volk in Unruhe. In ganz Galiläa, in ganz Judäa, von Galiläa bis nach Jerusalem. Oh, der Mann ist also ein Galiläer, fragte Pilatus. Als sie dies bestätigten, ließ er Jesus zu Herodes Antipas bringen. Denn Galiläa unterstand seiner Rechtsprechung. Und Herodes hielt sich gerade in Jerusalem auf. Herodes freute sich sehr, Jesus kennenzulernen. Er hatte schon viel von ihm gehört und immer gehofft, einmal Zeuge eines seiner Wunder zu werden. Er stellte Jesus eine Frage nach der anderen. Doch Jesus gab keine Antwort. Währenddessen standen die Pharisäer und Schriftgelehrten da und hielten mit lauter Stimme ihre Anklage vor. Dann begannen Herodes und seine Soldaten, Jesus zu verhöhnen und zu verspotten. Sie legten ihm ein prächtiges Gewand an und schickten ihn zurück zu Pilatus. Und an diesem Tag wurden Herodes und Pilatus, die bis dahin verfeindet gewesen waren, Freunde. Pilatus rief die obersten Priester, die Schriftgelehrten und das ganze Volk ein und gab sein Urteil bekannt. Ihr habt mir diesen Mann vorgeführt, aber ich habe keine Schuld an ihm gefunden. Ich werde ihn auspeitschen lassen und danach lasse ich ihn frei. Aber die Menge schrie umso lauter und sie verlangten seine Kreuzigung. Sie übertönten Pilatus mit ihrem Geschrei. Da verurteilte Pilatus Jesus zum Tod, wie sie es verlangten. Auf ihren Wunsch gab er ihnen Barabbas frei, der Mann, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß. Jesus entgegen lieferte er ihn aus, wie sie es gefordert hatten. Als sie Jesus abführten, kam Simon aus Kyrene gerade vom Feld zurück. Sie zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen, um ihm sein Kreuz zu tragen. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die beiden Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, wie die führenden Männer lachten und spotteten. Andere hat er gerettet, soll er sich doch selbst retten, wenn er wirklich der Auserwählte, der Christus ist. Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm war eine Inschrift angebracht mit den Worten, dies ist der König der Juden. Auch einer der Verbrecher spottete, du bist also der Christus? Beweis es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt, wo du dem Tod vor Augen stehst, Ehrfurcht vor Gott? Wir haben für unser Leben den Tod verdient. Doch dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er zu Jesus, Jesus, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Und die Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und gesehen haben, was geschehen war, gingen voll Reue wieder nach Hause. Aber Jesus' Freunde, darunter auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung zu.
ich möchte beten. Herr, wir haben gehört, was dir widerfahren ist. Wir sind diese Wegstrecke gerade so mit dir gegangen. Führe du uns jetzt nochmal entlang dieses Weges. Und offenbare du deine Herrlichkeit in dieser Grausamkeit, die dir widerfahren ist. Lass uns dein Kreuz verstehen. Darum bitte ich dich, in Jesu Namen. Amen. Ich erinnere mich noch richtig gut an einen jungen Mann, der zum Gottesdienst kam, der hieß Nathan. Der begegnete mir hier vorne im Foyer und es war 2020 und wir befanden uns gerade im eingeschränkten Gottesdienst Corona-Modus. Und auf einmal stand da so ein 1,85 Meter, man muss ja nicht besonders groß sein, um größer zu sein als ich, ne? Aber so 1,85 Meter, also für mich war der 2 Meter, stand auf einmal Nathan, so ein großer Amerikaner vor mir und hat mir vor dem Gottesdienst ein paar Fragen gestellt, weil er sagte, hey, bevor ich diese Fragen nicht beantwortet bekomme von dir, gehe ich da nicht rein in diese Kirche. Und er wollte ganz besonders wissen, was wir hier als Matthäuskirche in Bezug auf das Kreuz eigentlich glauben. Er wollte wissen, wer Jesus für uns ist. Und ich habe mich gefragt, okay, warum stellt ihr mir so komische Fragen vor dem Gottesdienst? Ich war gedanklich eigentlich schon im Gottesdienst bei meiner Predigt und habe gedacht, okay, dieses Gespräch hier gerade fordert mich echt heraus. Aber er wollte es wissen, bevor er sich hier irgendwie einen Platz sucht. Er war skeptisch. Er war Spezialist für Logistik und für Logistikketten bei einem großen Flugzeugbauer hier in Bremen. Gibt nicht so viele. Und er war nach Bremen rotiert, um hier einige Jahre jetzt zu arbeiten. Und auf der Suche nach einer Kirchengemeinde war er nicht bei uns zuerst in den Gottesdienst gegangen, sondern woanders, dort, wo er wohnte. Und da hatte er gehört, dass Jesus nicht wirklich am Kreuz gestorben ist. Er hatte sich die Mühe gemacht, hatte auch kurz überlegt, warte mal, es liegt daran, dass mein Deutsch noch nicht so gut ist, hatte den Pfarrer angeschrieben und gefragt, wie meinst du das denn? Und der Pfarrer hat ihm gesagt, schriftlich geantwortet, Gott ist Liebe und Gott hätte niemals zugelassen, dass sein Sohn Jesus so qualvoll am Kreuz gestorben wäre. Das widerspräche der Liebe des Vaters. Und deshalb ist das Kreuz nur ein Symbol. Das hatte er so gehört. Und deswegen war er komplett irritiert und dachte er so, okay, diese Deutschen sind komisch. Wie können die das Kreuz so missverstehen? Es gibt diese Interpretation vom Kreuz. Es gibt diese Reduzierung des Kreuzes auf ein Symbol und das, was ich jetzt gesagt habe, war nicht, um irgendwie eine Kirchengemeinde oder um die Kirche zu bashen, weil auch diese Kirchengemeinde innerhalb unserer bremisch-evangelischen Kirche sehr umstritten ist. Aber ich konnte Nathan erklären, dass wir glauben, dass Jesus tatsächlich als Sohn Gottes, ganzer Mensch, ganzer Gott, ans Kreuz gegangen ist und an diesem Kreuz von Golgatha sich völlig hingegeben hat und gestorben ist. Und dass das Ganze nicht gegen den Willen des Vaters geschehen ist, sondern im absoluten Einklang mit dem Willen des Vaters, ja sogar nach dem Plan des Vaters geschehen ist. Und ich möchte dir, ich möchte mir selbst und uns heute Morgen nochmal vor Augen führen, warum sich gerade in der Brutalität des Kreuzes die Liebe Gottes offenbart. Warum sich gerade in der Grausamkeit der Kreuzigung wir erst verstehen, was Gottes Liebe eigentlich heißt. Auch wenn das für unser menschliches Denken und vielleicht auch für diesen Pfarrer nicht zu begreifen war. Weil er ein menschliches Verständnis von Liebe hatte und wie Vaterliebe zu funktionieren hat. Es gibt eine ganze Wissenschaft, die sich mit der Kreuzigung beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Wenn du vor 2 Jahren hier warst, dann habe ich dich ein bisschen mit hineingekommen reingenommen in die medizinischen Berichte dazu, wo Mediziner zusammengesessen haben, um die faktische Kreuzigung noch einmal so nachzuvollziehen und ob die Berichte aus den Evangelien denn eigentlich faktisch sind. Es gibt Professoren, die Biologie, Chemie, Medizin studiert haben und die Details der Kreuzigung, so wie sie beschrieben sind, geprüft haben. Die sich auch historische Dokumente gezogen haben, wie Menschen gekreuzigt worden sind. Die auch Menschen, die gekreuzigt wurden, untersucht haben, nachdem sie gestorben sind. Denn auch heute werden ja noch Menschen gekreuzigt. Und sie haben das miteinander verglichen. Und ich möchte dich ein Stück weit auf diese Reise nehmen, auch wenn es vielleicht hart wird. Ich möchte dich ein bisschen mit hineinnehmen in diese Sicht auf den Weg, den Jesus beschritten hat seit Palmsonntag bis hin zur Kreuzigung und den letzten Stunden seines Todes. Und das habe ich mir nicht überlegt, sondern dabei hat mir eine Professorin besonders geholfen und das, was sie veröffentlicht hat, sie heißt Kathleen Schreier, aus Kalifornien und sie hat einige Dinge beschrieben und vielleicht hilft es dir, mir hat es geholfen, diese völlige Hingabe Jesu noch mal besser zu verstehen. Seine körperliche, seine geistige, seine seelische Hingabe am Kreuz noch mal besser zu verstehen, auch wenn das vielleicht hart wird. Das sage ich direkt so als Triggerwarnung zu Beginn. Herr, als Jesus an Palmsonntag auf dem Esel eingeritten ist nach Jerusalem, wisst ihr, da war der in bester Verfassung. Da war der in bester Verfassung. Der war 33. Ich werde dieses Jahr 40. Ich war mal in bester Verfassung. So, aber Jesus war in richtig guter körperlicher Verfassung mit 33 Jahren. Hey, der war Bauzimmermann. Der war gut gebaut. Der hatte das Sixpack, was ich nicht hatte. Das hatte der definitiv. Und ist er nicht nur sein Beruf gewesen, weshalb der körperlich fit war, sondern der ist gereist. Viel unterwegs gewesen, zu Fuß. Also wenn deine Uhr 10.000 irgendwann ausruft, 10.000 Schritte und die Uhr jubelt und vibriert, für Jesus war das ein Witz. Es gibt Webseiten, die haben berechnet, wie viele Schritte Jesus gegangen ist während seiner dreijährigen Ministry-Zeit, während seines dreijährigen Dienstes. Diese Schätzung, da gibt es wirklich ganze Webseiten mit mathematischen Kalkulationen, wo die Berichte aus der Bibel genommen worden sind, das übersetzt worden ist in Kilometer und in Schritte. Und ich habe jetzt nur ein paar Zahlen mitgebracht, aber es gibt Schätzungen, die kommen auf exakt 5029 Kilometer, die Jesus gegangen ist in seiner dreijährigen Dienstzeit. 5029 Kilometer. Das macht im Durchschnitt 32 Kilometer pro Tag. Das ist ein bisschen mehr als 10.000 Schritte, ne? So leicht mehr. Herr Jesus, der hatte Kraft. Jesus hatte Ausdauer. Jesus hatte einen Körper, der war nicht nur unversehrt, sondern der war stark. Hey, und umso mehr und umso länger hat er die Kreuzigung ertragen. Umso schmerzhafter war das für ihn, der körperlich nicht nur unversehrt war, sondern stark. Schön im Sinne von, so wie wir, wenn wir im Fitnessstudio stehen, also jetzt nicht ich, aber vielleicht du, vor dem Spiegel stehen und sagen, ja genau, das war das Ziel meines Trainings. Hey, so sah der aus. Und gestern haben wir das Liebesmahl miteinander gefeiert. Hier waren einige von euch, waren auch mit dabei. Und wir haben an das letzte Abendmahl von Jesus gedacht, wo er so zusammensaß mit seinen Jüngern. Und sie hatten zusammen das Passamahl gefeiert. Und das Passamahl als Tradition, um an den Auszug aus Ägypten zu denken, an die Befreiung des Volkes Israels aus der Sklaverei. Und nach diesem Mahl, wo Jesus ihnen erneut sagt, was geschehen wird und ihnen auch noch offenbart, einer von euch, der mit mir 3 Jahre unterwegs war, der mit mir 3 Jahre 5029 Kilometer gegangen ist, wird mich verraten. Danach gehen sie zusammen nach Gethsemane und er betet. Jesus betet und er schwitzt Blut, lesen wir in der Bibel. Wusstest du, dass Menschen Blut schwitzen können? Menschen können Blut schwitzen, wenn sie Todesangst haben. Wenn sie solche seelischen Qualen haben, können sie Blut schwitzen. Das nennt sich medizinisch Hemidrose, Blutschweiß. Die Haut wird ganz dünn, ganz empfindsam. Und die innerliche Qual führt dazu, dass man Blut schwitzt. Und Jesus beschreibt, dass er tatsächlich, als er gebetet hat, Todesangst hatte. Dass er wirklich so eine seelische Qual hatte. Und er beschreibt es den Jüngern so in Matthäus 26, Vers 38. Du kannst es hier auch lesen. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und wir wissen, das haben sie nicht getan. Jesus hat wirklich Blut geschwitzt, hatte Todesangst, hatte seelische Qual. Und nach so einer Nacht, nach einer schlaflosen Nacht, in der er das erlebt hat, wird Jesus dem Hohepriester und dem Hohen Rat vorgeführt. Wir haben das von Christi gerade gehört. Und wir lesen, er wird verspottet und er wird geschlagen. Nach dieser schlaflosen Nacht. Auf die Haut, die so empfindsam, die so dünn geworden ist. Und Pilatus ordnet an, Jesus auspeitschen zu lassen. Und traditionell war bei so einem Auspeitschen der Beschuldigte nackt. Und das Auspeitschen fand statt von der Schulter bis zu den Oberschenkeln. Mit einer Peitsche, wo in die Lederstriemen noch so Schafsknochen eingearbeitet waren. Die Haut von Jesus reißt auf. Tiefe Wunden klaffen und er verliert viel Blut. Und dann kommen die Soldaten und legen ihn einen scharlachroten Mantel um, heißt es da. Und ich weiß nicht, was du gedacht hast, warum sie ihm diesen Mantel umlegen, aber eine Begründung war damals auch, um die Blutung zu stoppen, damit er nicht schon da verblutet. So wie man auf eine offene Wunde vielleicht ein Tuch oder ein Verband legt. Deshalb haben sie ihm diesen Mantel auch umgelegt. Aber dann fügen sie ihm neue Wunden zu. Er wird jetzt nicht mehr auf den Rücken und auf die Oberschenkel geschlagen, sondern auf den Kopf. Und ihm wird die Dornenkrone aufgesetzt. Und er wird bespuckt. Und danach ziehen sie ihm den Mantel wieder von den Rücken und die Wunden reißen wieder auf. Und die Wissenschaftler sagen, zu diesem Zeitpunkt ist der körperliche Zustand von Jesus, der einen Tag davor noch fitter war als wir alle wahrscheinlich hier, ist sein Zustand mittlerweile kritisch. Weil er zu viel Blut verloren hat. Weil er vielleicht sogar körperlich im Schock ist. Ein Mann, der vorher 32 Kilometer am Tag gelaufen ist. Ein Mann, der als Bauzimmermann keine Probleme hatte, schwerstes Gebälk zu tragen, kann das Kreuz nicht mehr tragen, deshalb kommt auf dem Weg aus der Stadt heraus zur Kreuzestätte Simon und wird gezwungen, das Kreuz von Jesus zu tragen, weil er nicht mehr kann. Und an der Kreuzigungsstelle Golgatha wird Jesus dann gekreuzigt und dieser verwundete Rücken, mit diesem verwundeten Rücken wird er auf den Boden geworfen, in den Dreck, der eindringt in seine offenen Wunden. Er wird auf den Boden geworfen, damit man ihn auf diesen horizontalen Balken nageln kann. Mit Nägeln, die 10 bis 15 Zentimeter lang gewesen sind. Und dann wird er aufgehangen. und das ganze Gewicht seines Körpers reißt an seinen Händen, die durchbohrt sind, an diesen Nägeln. Im Psalm 22, Vers 15, den habe ich nicht vorgelesen, wird auch beschrieben von ausgerenkten Gliedern. Das ist das, was in diesem Moment passiert. In dem Moment, wo das Kreuz aufgerichtet wird, werden seine Schulter und seine Ellbogen ausgekugelt. Und damit die Nägel nicht, sozusagen, damit der Körper nicht aus dem Nagel reißt, wird zur Stabilisierung ein Nagel durch seine Fußgelenke getrieben. Jesus kann nicht mehr richtig atmen. Er hat viel Blut verloren. Der geringe Sauerstoff führt dazu, dass Gewebe beschädigt wird und es bildet sich Wasser im Körper. Das Herz schlägt immer schneller, will dagegen angehen und Blut hineinpumpen in den Körper hinein. Aber dadurch verliert Jesus noch mehr Blut und das Herz ermüdet. Und entweder ist die Lunge kollabiert oder er hat einen Herzinfarkt erlitten. Das ist das, was medizinisch passiert ist. Er ist entweder erstickt oder sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Warum erzähle ich dir diese Details zum Start in frohe Ostern? Hey, ich wünsche mir, dass ich und dass du und dass vor unserem inneren Auge der Horror des Kreuzes gegenwärtig ist, damit wir richtig verstehen, was eigentlich die völlige Hingabe von Jesus, und über völlige Hingabe haben wir viel gesprochen hier in der Matthäusgemeinde in den letzten Wochen, was diese völlige Hingabe von Jesus am Kreuz eigentlich bedeutet. Jesus hat den Thron des Himmels verlassen und ist Mensch geworden. Jesus war in bester körperlicher Verfassung und die Menschen haben ihm am Palmsonntag zugejubelt und dann stirbt Jesus als Sohn Gottes an einem Kreuz wie ein gewöhnlicher Verbrecher. Todesangst, eine gequälte Seele, sein Körper völlig zerstört. Allein und verspottet vom Menschen und verlassen von Gott, seinem Vater. Und sein Körper zerbricht auch unter der Last dieser Schuld. Das ist das, was passiert ist. Das ist das, was das Kreuz bedeutet. Und wir sprechen nicht gern von Sünde, ne? Wir sprechen nicht gern von Sünde. Und dieses Wort scheint für uns auch veraltet. Was ist Sünde? Was ist Sünde überhaupt? Und ich kann das verstehen, dass wir uns manchmal schwer tun, mit diesem Wort das zu gebrauchen, weil wir es vielleicht auch nicht richtig verstehen, aber weil Christen manchmal das Wort Sünde gebrauchen, um vielleicht über sowas zu sprechen wie, ja, eine Notlüge, und dann wird direkt die Sündenkeule rausgeholt. Und manchmal wirkt das doch ein bisschen übertrieben. Und es gibt vor allem fromme Christen, die auch sehr schnell sind in dem, wie sie das Wort Sünde gebrauchen und damit schlechtes Benehmen meinen. Und die schlimmste Sünde ist, wenn die sich jetzt scheiden lassen. Das sei die schlimmste Sünde überhaupt. So sind Christen manchmal drauf und so gebrauchen wir manchmal Sünde. Aber und deshalb sprechen wir nicht gern von Sünde, weil wir denken, hey, es gerade in dieser Zeit, wie schwer ist das, auf jemanden hinzugehen und zu sagen, hey, das, was du tust, ist nicht richtig. Das, was du tust, ist vielleicht sogar in deinen Augen, in Gottes Augen falsch. Das, was du tust, ist Sünde. Wer sagt das schon gerne? Ey, das, was du tust, ist Sünde. Das wird nicht mehr verstanden. Und weißt du, bei Sünde geht es auch nicht um schlechtes Benehmen. Wir Christen verstehen das manchmal auch falsch und gebrauchen dieses Wort falsch. Hey, bei Sünde geht es darum, von Gott getrennt zu sein und zu leben. Es geht um viel mehr. Bei Sünde geht es um unsere Verlorenheit. Es geht nicht um die eine Lüge. Es geht nicht um das, was der eine oder andere vielleicht als falsches Verhalten betrachtet. Bei Sünde geht es um einen Zustand, wo wir verloren sind, wo wir zerbrochen sind, wo wir getrennt sind von Gott, wo wir keinen Sinn sehen in unserem Leben. Es geht darum, dass wir gefangen sind in Beziehungen, die uns nicht gut tun, dass wir gefangen sind in Gewohnheiten, gefangen sind in Süchten, dass wir gefangen sind vielleicht in einer Lebenssituation, in einer Familiensituation, in einer Wohnungssituation ohne Aussicht auf irgendeine Besserung. Sünde ist viel mehr ein Zustand als nur irgendwie schlechtes Benehmen. Und ich spreche immer wieder mit Menschen, die in dieser Art und Weise gefangen sind und erlebt das im Alltag, erlebt es auch bei mir. Ich spreche immer wieder mit Menschen, die sind gefangen in einer toxischen Beziehung und aber ich kann doch nicht raus. Ich kann ihn doch nicht verlassen, ich kann sie doch nicht verlassen, weil ich bin finanziell abhängig von dieser Person. Wir haben Kinder. Ich muss doch in dieser Beziehung bleiben. Und dann höre ich zu und ich nehme wahr, wie die Beziehung der Eltern auch schon toxisch war. Und ich höre weiter zu und ich merke, wie die Beziehung des Kindes mit dem Enkelkind auch wieder toxisch ist. Und ich merke, da ist so ein Muster, was sich fortsetzt. Da ist so eine Gefangenschaft, die sich fortsetzt von den Eltern über die Kinder und die Enkelkinder. Aber ich spreche auch immer wieder mit Menschen, die sind auf eine andere Weise gefangen. Ich spreche mit Menschen, die sind finanziell total unabhängig. Erfolgreich, würde man sagen. Die können, wenn sie rausgehen und nach einem Date suchen, jeden und jede kriegen. Kriegen sie auch. Die können sich einen Dienstwagen aussuchen und die können, wenn es um die Extras geht, überall einen Haken machen. Und das Auto leuchtet und blinkt und fährt 340, keine Ahnung. Die sind in jedem Restaurant dieser Stadt schon gewesen und in jeder Metropole dieser Welt schon gewesen. Mit so Leuten habe ich auch zu tun. Aber sie sagen mir ehrlich, ich weiß gar nicht, wofür das alles. Ich weiß gar nicht, wofür das alles, und ich mache das auch, um mich abzulenken, weil ich habe keine Ahnung, wo es eigentlich mit meinem Leben hingeht. Und sie wissen so im Hinterstübchen, diesen Lifestyle kann ich mit 60 auch nicht mehr aufrechterhalten. Dann bin ich nicht mehr so heiß. Bin ich nicht mehr so gefragt, wie ich das vielleicht jetzt bin. Hey, ich erlebe auch diese Art von Perspektivlosigkeit. Diesen Zustand von Sünde. Jesus hat sich nicht für schlechtes Verhalten, für schlechtes Benehmen völlig hingegeben. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um Menschen aus so einer Perspektivlosigkeit, aus so einer Verlorenheit herauszuretten. Jesus rettet aus Verlorenheit. Und da geht es nicht um einen Fehltritt. Jesus hat nicht für schlechtes Benehmen seine Herrschaft, seinen Körper, seine Seele, seinen Geist hingegeben. Jesus ist ans Kreuz gegangen für eine neue Herrschaft in deinem Leben. Für eine neue Hingabe in deinem Körper. Für eine neue Zuversicht, einen neuen Frieden in deiner Seele. Für einen neuen Geist, den Heiligen Geist, der in dich hineinzieht, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Dafür hat sich Jesus hingegeben. Dafür hat er Herrschaft, Körper, Seele und Geist hingegeben. Römer 5, Vers 6 beschreibt das. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Für diesen Zustand der Verlorenheit. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Hey, Sünde ist Ursache und Auswirkung einer Verlorenheit, die viel weiter reicht als nur irgendwie ein Fehltritt. Es geht um unser ganzes Leben. Es geht um unser ganzes Leben ohne Gott oder mit Gott. Es geht um unser ganzes Leben in Gefangenschaft von Aussichtslosigkeit, Verlorenheit, ohne Zuversicht oder ein Leben voller Zuversicht. Ein Leben, was ewig ist. Ein Leben, wo wir zusteuern auf ihn und wissen, eines Tages stehe ich vor diesem Jesus wieder, weil er auferstanden ist. Und darf auf ewig in seiner Gegenwart sein. Heil, wiederhergestellt. In seiner Herrlichkeit Freude, ohne Tränen, sondern ihn anbeten und es genießen. Hey, dafür hat sich Jesus ganz hingegeben. Dafür wurde er gekreuzigt. Für die Befreiung aus der Gefangenschaft der Sünde hat er den Sieg errungen über die Macht des Todes. Versöhnung mit Gott, dem Vater, ist möglich. Der Weg ist frei hin zu einer ewigen Gemeinschaft mit ihm. Und das Kreuz hat das ein für alle Mal besiegelt. Die Nägel, die in seine Hände getrieben worden sind, haben das ein für alle Mal besiegelt. Und deswegen haben wir euch dieses Bild mitgebracht, habe ich dir dieses Bild mitgebracht, was du hier sehen kannst. Das hat mein ehemaliger Klassenlehrer und Kunstlehrer gemalt. In Kolosser 2, Vers 14 und 15, da heißt es, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Diesen Schuldschein, er hat ihn ans Kreuz genagelt. Diesen Schuldschein hat er durch die Hände von Jesus genagelt. Ans Kreuz. Diesen Schuldschein hat er damit für immer beseitigt. Für immer. Für immer. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wenn wir auf die Hand schauen und auf den Nagel in der Hand, dann möchten wir eigentlich wegschauen, weil ein Nagel gehört nicht in eine Hand. Wir schauen da nicht gerne hin. Aber wenn du das siehst, dann darfst du wissen, der Schuldschein, dein Schuldschein, den hat Gott durch diesen Nagel, durch die Hand Jesu ins Kreuz gerammt. Und dieser Schuldschein ist ein für alle Mal beseitigt. Und diese durchbohrte Hand, dieses Sterben von Jesus am Kreuz ist der Sieg über die Mächte und Gewalten, die in dieser Welt herrschen. Über die Mächte und Gewalten, die dich gefangen halten wollen. Über die Mächte und Gewalten, die dich in einer toxischen Beziehung halten wollen. Über die Aussichtslosigkeit, über die Perspektivlosigkeit, über das, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll mit meinem Leben, mit meiner Ehe, mit meiner Familie, mit mir, mit meinem Job. All das hat Gott ans Kreuz genagelt. Deshalb ist diese Hand, in der dieser Nagel steckt, die durchbohrt ist und wo wir sagen, das gehört da nicht hin und wir wollen uns abkehren oder wir wollen sagen, ja, das ist nur symbolisch, das darf so nicht passiert sein. So wie mancher das tut, so wie dieser Pfarrer das getan hat. Ist dieser Nagel doch das, was diese Hand zu einer rettenden Hand macht. Die uns rettet aus Verlorenheit, die uns rettet aus Gefangenschaft, die uns rettet aus den Dingen, die uns klein halten, die uns versklavt halten. Hey, diese durchbohrte Hand anzuschauen ist schwer, aber schau hin, weil sie ist Rettung. Schau hin, weil sie ist Rettung. Diese durchbohrte Hand streckt Jesus dir aus und er lädt dich ein zu einem Leben, was frei ist. Zu einem Leben, was heil werden kann. zu einem Leben, was versöhnt ist. Zu einem Leben, wo du Frieden hast, wo du ein Ziel hast. Zu einem Leben, wo du nicht nur Gemeinschaft haben kannst mit anderen Christen und nicht nur am Sonntag, sondern darüber hinaus, sondern wo du einmal Gemeinschaft haben wirst mit ihm in Ewigkeit. Das ist das, was diese rettende Hand, auch wenn sie hart zu ertragen ist, bedeutet. Und wenn Leute mich fragen, hey, was bedeutet dir das Kreuz, dann ist es genau das. Ich habe viel Schweres im Leben, ich habe auch manches, für das ich dankbar bin. Aber was ich vor allem habe, ist, in allem, was ich tun darf, bei den Menschen, die mich umgeben, bei meiner Familie, ich weiß, ich habe ein Ziel. Ich weiß, Jesus ist bei mir. Ich weiß, sein Geist ist in mir. Ich weiß, wenn ich hinfall, hebt er mich auf. Ich weiß, dass wenn ich nicht weiter weiß, dann führt er mich. Ich bin nicht allein. Und ich weiß, dass auch wenn in diesem Leben ich meine Ziele nicht erreiche, auch wenn ich in meinem Leben vielleicht am Ende sagen muss, da war mehr Leid als Freude, ich weiß, was danach kommt. Das ist die Ewigkeit, die ich mit ihm verbringen darf. Das ist grenzenlose Freude. Und das ist für mich so real und ich wünsche dir, dass das für dich real ist. Und ich wünsche dir, dass du das ergreifen kannst. Und dass du nicht wegschaust, sondern diese rettende Hand ergreifst, die Jesus dir ausstreckt. Er hat sich völlig hingegeben für dich. Und in deinem Leben kann eine neue Herrschaft, ein neuer Körper, ein neuer Friede in deiner Seele, ein neuer Geist regieren, wenn du das möchtest. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.